Nachdem der Benji uns jetzt was ganz Altes gebracht hat, das Nizäum, will ich jetzt was Neues bringen und ich werde deshalb heute Morgen nicht predigen, sondern ihr bekommt von mir heute Morgen eine Message. So sagt man das jetzt neudeutsch. Also ich werde jetzt nicht predigen, ich werde messagen. Der Jakobus fängt seinen Brief an und der schreibt in diesem Brief zunächst einmal, dass wer Weisheit braucht, er einfach Gott drum bitten kann. Dann sagt er, passt auf, ihr müsst darauf achten, dass das Verhältnis zwischen Arm und Reich irgendwie so nicht aus dem Gleichgewicht gerät. Und darüber wäre es gut, wenn ihr jeden Tag in der Bibel lest. Warum? Weil euch das einfach gut tut. Macht das ganz einfach. Und jetzt, mitten in seinem Brief, kommt er jetzt nochmal zu einem Punkt, der unglaublich wichtig ist, weil er den jetzt zum zweiten Mal im Prinzip aufgreift. Nämlich, es geht um die Weisheit. Weisheit ist wichtig. Weisheit ist wichtig für das Leben. Und ich lese uns jetzt den ersten Teil des Predigttextes, der steht in Jakobus 3, die Verse 13 bis 16. Weltliche oder göttliche Weisheit? Wer ist weise und klug unter euch? Der zeige mit seinem guten Wandel seine Werke in Sanftmut und Weisheit. Habt ihr aber bitter Neid und Streit in eurem Herzen, so rühmt euch nicht und lügt nicht der Wahrheit zuwider. Das ist nicht die Weisheit, die von oben herabkommt, sondern sie ist irdisch, menschlich und teuflisch. Denn wo Neid und Streit ist, da sind Unordnung und lauter böse Dinge. Der Jakobus schreibt hier zunächst einfach mal, dass da ein Mensch ist anscheinend, der sich für weise hält. Und das ist die erste Frage heute Morgen. Hältst du dich selbst eigentlich für weise?
Ich nicht.
Kluges Kerlchen. Hast du gut erzogen bis dahin. Ja? Wenn du das in 10 Jahren auch noch sagst, David, dann ist es sicher gut. Lukas, Entschuldigung, ist ja egal. Es ist sein Bruder, es ist das Ähnliche. Kommt auf selbe raus, nee, alles ein Stall. Halte ich mich selbst eigentlich für weise und klug? Also ich würde nicht von mir sagen, ich bin weise. Ich glaube, das klingt ziemlich arrogant, wenn jemand von sich selbst sagt, ich bin aber weise und ich bin klug. Das würde man nicht sagen. Wenn ein anderer das von einem sagt, ist das eins, dann ist es okay. Aber von sich selbst würde man normalerweise nicht sagen, ich bin weise. Aber der Jakobus schreibt hier im Prinzip, also wenn du weise bist, sollte das entsprechende Konsequenzen in deinem Leben haben. Wenn du weise sein willst, dann sieht man das an deinem Leben. Diese göttliche Weisheit bedeutet ja zunächst einfach einmal, dass ich in der Lage bin, mein Leben aus der Sicht Gottes heraus zu sehen. Dass ich mein Leben aus der Sicht Gottes heraus sehe und beurteile. Dass ich sehe, wie stellt sich eigentlich Gott mein Leben vor? Ich habe ja meine eigenen Vorstellungen, wie ich sage, so möchte ich leben, aber Gott hat eben auch seine Vorstellungen davon. Und Weisheit, göttliche Weisheit bedeutet, ich kann mein Leben aus der Sicht Gottes heraus beurteilen. Und diese Weisheit, die ist unter anderem von der Sanftmut bestimmt. Also einer Güte, die Widrigkeiten erdulden kann, die auch mal was aushalten kann, wenn es nicht so ist, wie man sich das selbst so vorstellt. Die ist nachgiebig. Diese Weisheit ist friedfertig. Und diese Weisheit will auch vor allen Dingen Frieden schaffen und herstellen, da wo er vielleicht nicht gerade gegeben ist. Und dabei, ich glaube, das ist ganz wichtig, hat diese Weisheit überhaupt nichts mit Intelligenz zu tun. Du kannst unglaublich intelligent sein, und trotzdem auch bodenlos unweise. Weisheit hat nichts mit deinem IQ zu tun. Das ist was ganz anderes. Und diese Weisheit, so schreibt der Jakobus, zeigt sich im guten Wandel. Und für das Wort gut gibt es 2 Begrifflichkeiten im Griechischen. Das erste ist Agathos. Agathos bedeutet das, was allgemein als gut gilt. Ja? Also Lippchen mit Kraut schmeckt gut. Das könnte man so zum Beispiel sagen. Ja? Aber hier gebraucht er ein anderes Wort, das Wort Kalos. Und Kalos bedeutet, dass etwas aus sittlicher Sicht her gut ist. Dass es sittlich gut ist. Das muss nicht unbedingt immer dasselbe sein. Und Jakobus schreibt dann in Jakobus 2, 18 bis 20, aber es könnte jemand sagen, du hast Glauben und ich habe Werke. Zeige mir deinen Glauben ohne die Werke, so will ich dir meinen Glauben zeigen aus meinen Werken. Du glaubst, dass nur einer Gott ist? Du tust recht daran. Die Teufel glauben es auch und zittern. Willst du nun einsehen, du törichter Mensch, dass der Glaube ohne Werke nutzlos ist? Wenn du weise bist, dann sollte sich das unter anderem in einem vorbildlichen Lebenswandel zeigen. Göttliche Weisheit zeigt sich in einem vorbildlichen Lebenswandel. Und diese Weisheit ist Gott bereit, jedem zu schenken, der ihn darum bittet und mit ihm lebt. Das heißt also, wenn du an Gott glaubst und mit Gott lebst, dann sollte man das Idealfall an deinem Leben sehen. An deinem Leben, nicht in der Gemeinde. An deinem Leben im Alltag. Das ist viel herausfordernder. Hier in der Gemeinde, mit Verlaub, ihr sitzt jetzt hier und hört mir zu und alles schön und gut, aber das ist ja noch keine Aktion nicht. Das ist ja noch keine Herausforderung für euch. Für mich auch nicht. Aber im Alltag, da sollte sich das zeigen, dass ich diese göttliche Weisheit habe. Aber der Jakobus geht ja weiter, der sagt, was ist eigentlich in deinem Herzen so los? Bist du eigentlich eifersüchtig? Selbstsucht, das hat er eben angesprochen, der Jakobus. Bist du eifersüchtig, selbstsüchtig? Hab ich das manchmal? Also ich habe das. Ich bin manchmal eifersüchtig. Ich bin manchmal eifersüchtig auf andere Menschen, dass die zum Beispiel etwas haben, was ich gern hätte, aber nicht habe. Ich bin manchmal neidisch auf Begabungen von Menschen, die etwas zum Beispiel predigen können, wie ich das nicht könnte. Und dann bin ich neidisch, weil ich denke, das würde ich auch gern so können. Manchmal habe ich böse Gedanken. Manchmal habe ich Gedanken, die ganz schlecht sind, auch für andere Menschen. Manchmal bemitleide ich mich auch selbst. Ach, diese schlechte Welt. Und ich bin der ärmste Drops von allen. Ach Mensch, ich arme ich. Und dann tue ich mir selbst so leid. Und ich glaube, dass Gott manchmal im Himmel sitzt und sagt, Christoph, sag mal, merkst du eigentlich, was du da unten abziehst? Schnallst du es eigentlich? Dir geht's doch eigentlich gut. Ja, natürlich geht's anderen besser. Die sind gesünder, reicher, wohlhabender, was weiß ich was. Aber dir geht's doch gut. Der Jakobus weiß, dass auch im Prinzip geht's allen Menschen ein Stück weit hier und da so. Das weiß der Jakobus doch auch. Aber es bedeutet letzten Endes doch, wenn mein Leben sich immer nur um die Dinge dreht, die vermeintlich für das Leben auf dieser Welt so unfassbar wichtig sind, dann stehe ich in der großen Gefahr, dass ich das eigentlich wahre Leben, was Gott für mich bereithält, total verpasse, weil ich mit dem Diesseits so beschäftigt bin. Eigentlich ist es doch Gottes Wunsch, dass alle Menschen mit ihm leben, aber wenn ich dann neidisch und eifersüchtig bin, dann hat das doch mit dieser Weisheit, die Gott mir eigentlich schenken will, überhaupt nichts zu tun. Weil diese Eifersucht, Neid, all diese Dinge, die beschäftigen sich immer nur mit mir selbst und mit nichts anderem. Und Gott sagt, nee, das ist doch nicht der Weg, den du für dich willst. Das willst du doch eigentlich gar nicht für dein Leben. Und natürlich ist es klar, dass Gott und der Herr Jesus nichts dagegen haben, wenn es mir gut geht und ich ein gutes Leben habe. Dafür greifen sie auch oft genug in mein Leben ein. Gott sei Dank, im wahrsten Sinn des Wortes. Aber es geht doch um die Frage, was ist das Ziel meines Lebens? Worauf richte ich eigentlich alles aus? Geht es mir nur um die Zeit hier auf dieser Erde, dass ich die irgendwie dolle lebe und nach Möglichkeit viel mitnehmen kann? Oder denke ich mein Leben vom Ende her und sage, ich habe ja ein Ziel, wo ich mal hin will? Und darum geht es, dieses Ziel zu erreichen. Und darum sollte ich alles dahingehend ausrichten, dass ich das Ziel am Ende erreiche. Und dieses Ziel ist die Ewigkeit des Himmels. Und darum sagt der Jakobus das ganz klar, wenn du so tickst, wenn du nur aufs Diesseits ausgerichtet bist, dann hinterfrag doch mal dein Leben und lüg dir nicht selbst was in der Tasche. Guck einfach mal, worauf du dein Leben ausrichtest am Ende. Auf die Zeit hier auf der Erde? Oder denkst du dein Leben vom Ende her, rückwärts gedacht? Die menschliche Weisheit, die ist ganz schnell dabei, Streit und Bitterkeit hervorzurufen. Aber göttliche Weisheit macht genau das nicht. Und darum schreibt der Jakobus in Jakobus 1, Vers 5 schon, wenn jemand unter euch an Weisheit mangelt, so bitte er Gott, der jedermann gern und ohne Vorwurf gibt, so wird sie ihm gegeben werden. Das heißt, wenn mir diese Weisheit fehlt, muss ich nicht irgendwelche Bocksprünge vollziehen, damit ich sie bekomme, sondern ich kann einfach sagen, Herr, schenk mir bitte diese Weisheit. Schenk mir diese Weisheit, die mir hilft, mein Leben aus deiner Sicht heraus zu sehen und wahrzunehmen. Ich glaube, es ist ganz wichtig, dass du als Christ darauf achtest, dass weltliche Prinzipien in geistlichen Angelegenheiten nicht die Oberhand übernehmen. Wenn ich weltliche Prinzipien auf ein geistliches Leben anwende, dann stehe ich ganz kurz davor, Schiffbruch zu erleiden. Weil diese weltlichen Prinzipien sind nicht so wie göttliche Prinzipien. In den letzten Jahrzehnten, vor allen Dingen im letzten Jahrzehnt, gab es viele, viele Theologen, die der Meinung waren, sie müssten versuchen, Gemeinde irgendwie in irgendwelche wirtschaftlichen Zwänge reinzukriegen. Ja, dass man irgendwie versucht, die ganz normale Unternehmenswelt in die Gemeinde hinein zu übertragen. Da ist viel, viel Blödsinn bei rausgekommen, meiner Meinung nach. Andere sehen es anders. Ich halte es für viel Quatsch. Weil ich kann an eine Gemeinde, an geistliches Leben letzten Endes keine weltlichen Prinzipien anwenden. Ich tue das da auch in meinem geistlichen Leben nicht. Göttliche Weisheit führt zu Frieden und Freundlichkeit. Welches weltliche Unternehmen hat denn den Frieden und die Freundlichkeit im Blick? Es geht doch letzten Endes um Gewinne zu erwirtschaften, sonst habe ich doch kein Unternehmen. Das ist übrigens auch der Grund, wenn ihr Geld für die Gemeinde spendet, dass ihr das beim Finanzamt absetzen könnt, weil wir mildtätig sind. Weltliche Unternehmen sind nicht mildtätig. Die tun vielleicht manchmal so. Aber es geht am Ende darum, dass Gewinn erwirtschaftet wird. Und das passt mit geistlichen Prinzipien an vielen Stellen überhaupt nicht zusammen. Und deswegen sagt Jakobus, wenn dir Weisheit mangelt, um von Gottes Sicht aus dein Leben zu begreifen, dann bitte Gott darum. Und die Frage ist, wie sieht diese Weisheit aus? Jakobus 3, 17 und 18. Die Weisheit aber von oben her ist zuerst lauter, dann friedfertig, gütig, lässt sich etwas sagen, ist reich an Barmherzigkeit und guten Früchten, unparteiisch, ohne Heuchelei. Die Frucht der Gerechtigkeit aber wird gesät in Frieden für die, die Frieden stiften. Das heißt also, zunächst mal ist diese Weisheit rein. Man könnte das sogar mit heilig übersetzen. Also es ist eine Weisheit, die vollkommen dem Sinn Gottes entspricht, wo Gott sein Ja zu sagt. Diese Weisheit ist friedfertig. Sie ist mild. Man könnte auch sagen, sie ist gütig. Das ist eine Weisheit, die pocht nicht immer auf ihrem eigenen Recht. Es ist eine Weisheit, die gehorsam ist. Gehorsam gegenüber weltlichen Gesetzen, aber auch gehorsam gegenüber geistlichen Gesetzen. Diese göttliche Weisheit ist barmherzig. Und hier ist ganz eindeutig die Barmherzigkeit im Gegenzug zu anderen Menschen zu verstehen. Sie ist barmherzig mit anderen Menschen. Sie trägt gute Früchte und da ist die Frucht des Geistes zu nennen und die Frucht des Geistes ist zuallererst Liebe. Sie ist unparteiisch, das heißt, sie urteilt ohne Ansehen der Person. Und sie ist ohne Heuchelei. Und Jakobus sagt vollkommen zu Recht, alle gute Gabe und alle vollkommene Gabe kommt von oben herab, von dem Vater des Lichts, bei dem keine Veränderung ist, noch Wechsel von Licht und Finsternis. Das lässt sich alles nachvollziehen. Barmherzig sein, milde sein, gut sein, gütig sein. Und es ist wert, diese Attribute wirklich auch im Alltag zu leben. Und darum fordert Jakobus uns ja auch auf, ganz konkret um diese Weisheit zu bitten, damit wir sie auch Tat werden lassen können in unserem Leben. Gott und der Herr Jesus, die wissen doch, wie ich bin. Die wissen doch, wie ich ticke. Die wissen doch, dass der Mais manchmal ein Hitzkopf ist. Die wissen doch, dass der Mais manchmal schnell genervt ist. Das weiß der Herr Jesus, das weiß doch Gott. Der hat mich doch geschaffen. Der weiß doch, was in mir vorgeht. Aber, und das ist das Gute, mit dieser göttlichen Weisheit bin ich nicht ein Spielball meiner Gefühle, sondern ich bin letzten Endes ein Kind Gottes, der jedem Weisheit gibt, der diese braucht. Mein Problem ist manchmal nur, dass ich in vielen Situationen einfach Dinge aus rein menschlicher Weisheit heraus beurteile und mache. Und das führt am Ende des Tages dazu, dass die Dinge schieflaufen. Warum? Weil ich mit rein menschlicher Weisheit rangehe. Ich möchte das nicht falsch verstanden wissen. Natürlich ist nicht menschliche Weisheit immer nur schlecht oder egoistisch. Das ist sie ganz bestimmt nicht. Aber im Gegensatz zur göttlichen Weisheit birgt sie das Potenzial, in einem unglaublich großen Maße genau das zu sein. Und ich denke, darum ist es wichtig, um diese göttliche Weisheit zu bitten, damit ich eben nicht ein Spielball meiner Gefühle und Emotionen werde, wie wir das so leicht sein können an vielen Stellen in unserem Leben, sondern einfach, dass Gott mir diese Weisheit schenkt, dass ich gescheit mit meinem Leben umgehen kann. Und ich darf um diese göttliche Weisheit jeden Tag bitten. Der Punkt ist der, ich kann immer so tun, als ob. Ich kann tun, als ob ich gütig werde. Ich kann so gütig tun, dass die Menschen mich den Grundgütigen nennen. Das kann ich tun, aber das entspricht dann nicht meinem Herzen. Dann ist es einfach nur ein Tun als etwas, was aber nicht so ist. Ich kann tun, als ob ich unglaublich beherrscht wäre. Und das wird mir an vielen Stellen wahrscheinlich sogar gelingen. Aber das kommt nicht aus meinem Herzen. Das kommt nur daran, dass ich mich selbst bemühe, so zu leben. Der Jakobus schreibt ja, die Frucht der Gerechtigkeit aber wird gesät in Frieden für die, die Frieden stiften. Und nach alttestamentlich-jüdischem Verständnis bezeichnet Gerechtigkeit zunächst mal das Verhältnis zwischen Gott und Mensch. Gott ist zum Beispiel gerecht gegenüber seinem Volk Israel und er erwartet darum, dass dieses Volk Israel diese Gerechtigkeit auch lebt. Gott verhält sich gerecht. Und jetzt, wenn wir auf Jakobus zurückblicken, dann ist es bei Jakobus so, dass es der ist, der zu Frieden aufruft. Und Frieden bedeutet zum Beispiel auch die Eintracht unter den Christen. Und da nimmt das Friedenstiften mit Sicherheit eine besondere Rolle ein. Ich kann zum Beispiel Frieden stiften zwischen zwei Konfliktparteien. Und dann ist es bestimmt sehr gut, wenn ich zum Beispiel ein friedvolles Verhältnis zu beiden Parteien habe. Aber es wird mir auch hilfreich sein, wenn ich diese göttliche Weisheit der Unparteilichkeit habe, dass ich nämlich ohne Ansehen der Person versuche, zwischen zwei Parteien zu vermitteln. Auf der anderen Seite kann es zum Beispiel aber auch sein, dass ich selbst Teil einer Konfliktpartei bin. Und dann wird es vielleicht gut sein, wenn ich wirklich milde bin im Blick auf diese göttliche Weisheit, dass ich nicht zwingend auf meinem Recht poche, sondern dass ich auch bereit bin zu sagen, okay, ich gebe einmal nach, auch wenn ich meine, es könnte anders sein. Und diese göttliche Weisheit führt am Ende zu Frieden. Der Apostel Paulus schreibt im Epheserbrief in Epheser 4, 2b bis 6, ertragt einer den anderen in Liebe. Und seid darauf bedacht, zu wahren die Einigkeit im Geist durch das Band des Friedens. Ein Geist und ein Leib, wie ihr auch berufen seid zu einer Hoffnung eurer Berufung. Ein Herr, ein Glaube, eine Taufe, ein Gott und Vater aller, der da ist, über allen und durch alle und in alle. Manchmal muss man seine Mitmenschen in Liebe auch ertragen. Das kann meine Familie sein. Das können Kolleginnen und Kollegen sein. Das können meine Nachbarn sein, das können Menschen in der Gemeinde sein. Manchmal muss ich sie einfach auch ertragen. Aber nur dann, wenn du bereit bist zu tragen und zu ertragen, wird es dir möglich sein, auch Frieden zu leben. Und dieser göttliche Friede, das ist kein Einheitsbrei, keine Gleichmacherei, sodass man sagen müsste am Ende, wir haben uns alle lieb und wir reden über nichts mehr. Aber das Problem ist einfach, in Gemeinde zum Beispiel, jeder Christ hat so eine Grundvoraussetzung, so eine Grundvorstellung, wie Christsein zu leben ist. Wie sieht ein Leben als Christ aus? Und das ist bei uns allen nicht gleich. Obwohl wir jetzt hier zusammen in einer Gemeinde sitzen, haben wir hier und da ganz unterschiedliche Vorstellungen davon, wie Christsein im Alltag exakt gelebt werden sollte. Wir haben eine Vorstellung. Göttliche Weisheit, die will uns dazu bringen, dass ich in der Lage bin, auch eine andere Sicht der Dinge auszuhalten, ohne darüber ständig streiten zu müssen. Das Problem beim Christsein ist ja, wenn du Christ bist, wenn du Kind Gottes bist, dann sagst du ja, das ist letzten Endes die Basis für mein ganzes Leben. Und darum ist das uns auch so wichtig und deswegen sind wir auch so bereit, dafür zu streiten und zu kämpfen, wenn wir sagen, so wird Christsein gelebt, so und nicht anders. So hat das auszusehen. Und der Nächste sagt dann, nee, so hat es auszusehen. Und der Dritte sagt, nee, ihr habt alle zwei überhaupt keine Ahnung. Es sieht so aus, wie ich das sage. Und wisst ihr, wozu das führt? Das führt dazu, dass die Menschen Gemeinde verlassen und gehen hierhin und da in andere Gemeinden, anstatt an der Gemeinde vor Ort zu bleiben. Genau das führt dazu. Dann gehe ich einfach weg. Wenn die anderen nicht so wollen, wie ich sind, die haben eben keine Ahnung, dann gehe ich einfach weg. Fertig. Eine Grundvoraussetzung für diese göttliche Weisheit oder ein Teil dieser göttlichen Weisheit ist es, dass ich mich selbst auf eine gute und angemessene Art einschätze. Dass ich mich selbst vernünftig einschätze. In den Augen Gottes und des Herrn Jesus bist du wichtig. Du bist so wichtig in den Augen des Herrn Jesus, dass der bereit war, am Kreuz für deine Schuld zu sterben. Und Gott ist so liebevoll dir gegenüber, dass er bereit ist, deine Schuld dem Herrn Jesus aufzuladen und zu sagen, okay, wenn mein Sohn für dich gezahlt hat, dann ist alles vergeben. So wichtig bist du Gott und dem Herrn Jesus. Aber es ist absolut wichtig, dass du dir ab und zu vielleicht auch mal sagst, ich in meinem Fall, Christoph, nimm dich selbst nicht zu wichtig. Nimm dich selbst nicht zu wichtig. Auch wenn du dich so fühlst, du bist nicht der Nabel der Welt. Und es macht mir immer neu bewusst, dass an der einen oder anderen Stelle eine andere Person mit ihrer Sicht der Dinge genauso richtig liegen könnte wie ich mit meiner. Und dass ich nicht unbedingt das Maß aller Dinge immer sein muss. Ein zweites Beispiel. Es gibt heute sehr viele auch unterschiedliche Gemeinden. Das sind die Charismatiker. Na, die sind von Haus aus verdächtig. Also das ist, wenn sie schon mit Fahnen schwenken und so, das sind ganz schlimme Leute. Ganz schlimme Leute. Das sind die Landeskirchen, durch die Bank weg, die sind alle liberal. Kannst du sagen, was willst du, die Kirchen sind liberal von vorne bis hinten, von A bis Z. Genau so ist das. Und dann sind da noch die ganz konservativen Christen, die nennen wir ja so liebevoll die Rockzopfer, weil die Frauen Röcke tragen und Zöpfe haben. Und das ist dann nicht freundlich gemeint, dass wir sagen, ach Menschenskinder, manche von euch lächeln. Aha, das heißt also, ihr kennt diese Begrifflichkeit ja auch, dann brauche ich wirklich kein schlechtes Gewissen zu haben. Aber wir meinen das nicht irgendwie freundlich, dass wir die damit sagen wollen, das ist ein Privileg, sondern wir sagen, also wir haben das mit dem Christsein, wir sind da schon ein bisschen weiter, ne? Wir sind nicht ganz so streng, wir sind da ein bisschen offener. Aber nicht so offen wie die Charismatiker. Meine Tochter, die geht in eine charismatische Gemeinde. Ich müsste mich ja eigentlich schämen, aber ich sage das hier in aller Offenheit, die macht das wirklich. Und ich freue mich drüber, weil sie unter Gottes Wort geht. Ich finde das gut. Ihr Lieben, wir müssen hier und da auch mal lernen, Andersartigkeit auszuhalten. Es müssen nicht alle so ticken wie wir. Es müssen nicht alle so sein wie wir. Das ist doch gar nicht notwendig. Ich habe manchmal das ganz große Gefühl, ich habe früher ein ganz großes Problem mit der katholischen Kirche gehabt. Und irgendwann hat jemand zu mir gesagt, Christoph, dein Gott hat Humor. Wenn du Pech hast, sitzt du im Himmel neben einem Katholiken und dann hast du es. Dann sitzt du eine ganze Ewigkeit, das hört ja nie wieder auf. Dann sitze ich ein ganzes Leben neben einem Katholiken, das muss ich dann aushalten. Wie soll ich das überhaupt schaffen? Ihr Lieben, göttliche Weisheit sucht Frieden. Sucht Frieden, nicht den Streit, nicht das, was uns trennt. Da gibt es sicherlich Sachen, aber göttliche Weisheit sucht Frieden. Und darum geht es am Ende des Tages. Und darum ist diese göttliche Weisheit auch so unfassbar wichtig. Die ist so wichtig, weil uns das dazu verhilft, unser eigenes Leben zuallererst mal aus der Sicht Gottes heraus zu betrachten. Und wahrzunehmen, dass Andersartigkeit nicht immer Makel ist, sondern manchmal ist Andersartigkeit geradezu bereichernd. Und trotzdem ist es gut, einen eigenen Standpunkt zu haben. Und durchaus da, wo es geboten ist, diesen Standpunkt auch zu vertreten. Und das Tolle ist bei dieser Weisheit, die ist immer nur ein Gebet entfernt. Diese göttliche Weisheit kann ich mir nicht verdienen, ich kann sie auch nicht lernen, ich kann sie mir nur schenken lassen. Und in dem Moment, wo ich Gott aufrichtig darum bitte, wird er mir genau diese Weisheit geben. Und ich möchte dir und mir selbst auch anraten, jeden Tag, bevor du in diesen Tag startest, Gott darum zu bitten, dass er dir seine Weisheit schenkt, weil das dazu führen wird, dass dein Leben an diesem Tag viel, viel besser gelingt, als du dir vielleicht vorstellen kannst. Alleine, weil Gott dir seine Weisheit gibt. Man könnte Jakobus 3, 13 bis 18 in der Summe so zu fassen. Göttliche Weisheit führt uns am Ende zu einem Leben, das dem Herrn Jesus immer ähnlicher wird. Und sie sorgt noch dazu für Frieden. Und das wünsche ich mir, das wünsche ich uns, das wünsche ich euch, dass Gott euch diese Weisheit jeden Tag neu schenkt. Es wird euer Leben unglaublich bereichern. Ich möchte beten. Herr Jesus, wir wollen dir ganz herzlich danken dafür, dass du uns kennst und lieb hast, so wie wir sind, und dass wir wichtig und wertvoll sind in deinen Augen, dass wir so wertvoll sind, dass du sogar bereit warst, für unsere Schuld zu sterben. Und dafür wollen wir dir von ganzem Herzen danken, weil das auch dafür sorgt, dass wir Frieden mit dem Vater haben können. Und Vater im Himmel, wir wollen dich bitten, dass du uns immer neu deine Weisheit schenkst, dass wir unser Leben aus deiner Sicht heraus betrachten und beurteilen, was uns zu Freundlichkeit, Friedfertigkeit und Liebe führen wird. Vater, wir brauchen diese Weisheit unbedingt für unser aller Leben, weil nur diese Weisheit uns wirklich am Ende des Tages weiterbringt. Und darum wollen wir dich bitten, Herr, dass du uns diese Weisheit auch heute wieder ganz neu schenkst, dass wir unser Leben aus deinen Augen heraus sehen können. Amen.